Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es wird viel diskutiert über Wohnungen und Häuser im Moment in Deutschland, vor allen Dingen über deren Preise und darüber, dass diese Preise nicht nur für Menschen, die wenig Geld haben, sondern auch für die, die normal oder sogar leicht überdurchschnittlich verdienen, eigentlich nicht mehr bezahlbar sind. Der Berliner Unternehmer Hamid Jada hat viele solche Gespräche auch selbst geführt mit Menschen, die er privat oder beruflich kennt, und dann hat er was getan? Er hat einen gemeinnützigen Verein gegründet. Erste Sahne heißt dieser Verein, und dieser Verein soll ein Problem lösen, das, wie wir ja nun gelernt haben, ganz offenbar von Politik, der Bundespolitik ebenso wie der kommunalen und Privatwirtschaft eigentlich nicht zu lösen ist. Und wie das gehen soll, das wollen wir jetzt mit ihm selbst besprechen. Herr Jada, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Das Stichwort ist eigentlich Stiftungen. Das ist es. Der Verein selber soll ja nicht Häuser kaufen oder Wohnungen bauen, sondern er soll es ermöglichen, dass andere das tun. Aber wie soll eine Stiftung dieses Problem lösen oder auch mehrere?
Das ist relativ einfach. Also eine Stiftung ist erstmal auf ewig. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn eine Stiftung eine Immobilie kauft, diese Immobilie kann keiner mehr kaufen. Da kann kein Investor aus den USA kommen und sehr viel Geld bieten und diese Immobilie kaufen. Das geht nicht. Die Immobilie ist dem Markt quasi entzogen. Und der Verein, der dient dazu, das Geld zu generieren, um es diesen Stiftungen zu geben als Darlehen, damit sie eben diese Immobilien kaufen können. Und was ganz wichtig ist, das ist eine gemeinnützige Stiftung. Das heißt, die Stiftung braucht keinen Gewinn machen, denn da ist ja das Grundproblem. Das ganze Problem, was wir heute haben, basiert darauf, dass Firmen Gewinne erwirtschaften müssen. Und bei einer Stiftung ist das eben nicht gegeben. Die braucht keine Gewinne, und wer keine Gewinne braucht, der braucht keine hohen Mieten.
Nun klingt das alles erstmal sehr einfach, und vom Prinzip her, wir werden das noch ein bisschen genauer besprechen, ist es das auch, aber ich stelle mir eine ganz einfache Frage. Sie erklären einiges ausführlich in einem Buch, teure Mieten abschaffen, das wird am 7. Mai erscheinen. Sie haben verschiedene andere Möglichkeiten, ein bisschen Geld zu generieren. Die Einnahmen aus dem Buch sollen auch in diesen Verein fließen, aber das ist ja nur so ein bisschen Anschub. Ich meine, wir reden doch, wenn ich mir ein Mietshaus in einer Stadt wie Berlin vorstelle, wenn das eine Stiftung kaufen soll, das sind doch schnell wirklich Millionenbeträge, zweistellige, die da gezahlt werden müssen. Wie soll eine Stiftung so viel Geld bekommen?
Ja, das Ganze dient natürlich erstmal als Beispiel. Also ich habe nicht die Illusion, dass die erste Sahne, also der Verein, jetzt sag mal, das Wohnungsproblem alleine lösen kann. Aber wir gehen mal mit einem guten Beispiel voran. Und das andere ist eine Frage des Geldes. Also wenn Sie Darlehen bekommen können, dann kann das praktisch unendlich lösbar sein. Denn wir haben ja nicht nur private Leute, die Geld geben oder auch Firmen, sondern es gibt ja auch den Staat. Der Staat kann auch Geld verleihen. Das ist kein Problem.
Aber trotzdem, ich bin da jetzt mal stur. Wenn ich mir vorstelle, Sie haben ein Mietshaus, das entweder im jetzigen Zustand oder nach einer Sanierung wirklich im Prinzip unglaublich viel erwirtschaften könnte, wenn man die Mieten erhöht, dann kann ja ein privater Investor, eine große Firma, kann ja immer mehr zahlen als eine Stiftung. Warum sollte jemand an die Stiftung verkaufen?
Ja, das ist ja genau der Denkfehler. Das ist genau umgekehrt. Denn der private Investor, der muss Gewinn erwirtschaften. Das ist ja, warum man das Ganze kauft. Die Stiftung braucht keinen Gewinn erwirtschaften, die möchte keinen Gewinn haben, sie will gemeinnützig arbeiten. Deswegen ist es genau umgekehrt. Die Stiftung kann mehr zahlen als der private Investor.
Warum eigentlich? Das ist Ihnen nämlich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Sie wollen nicht eine Riesenstiftung haben, die in Berlin, in Hamburg, in Köln, München, wo auch immer, so viele Häuser wie möglich kauft. Es soll quasi immer eine Art projektbezogene Arbeit sein. Also eine Stiftung kauft ein oder maximal vielleicht einen Block. Warum ist das so wichtig?
Ganz genau, das ist sehr wichtig, weil eins, das können Sie also wirklich unisono in der Geschichte beobachten, Größe bedeutet immer Ineffizienz. Da kommen Strukturen rein, da kommt Filz rein und Ineffizienz. Also man braucht viel mehr Leute, um Dinge zu erledigen. Und das ist bei kleinen Einheiten eben nicht so. Das heißt, wir haben mal das Problem gehabt mit der neuen Heimat. Bei kleinen Stiftungen ist es alles überschaubar. Wissen Sie, da sind wenige Leute da, es ist alles offen. Es kommen niemals mal diese Probleme, die so große Konzerne mit sich bringen.
In Berlin wird ja nun seit einigen Wochen, ja Monaten schon diese Enteignungsdebatte geführt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde das tatsächlich machen, man würde eine der großen Wohnungsunternehmen enteignen und dann sagen, das enteignete Objekt kriegt nicht die Stadt, sondern die Stadt gibt es einer Stiftung. Jetzt nicken Sie, aber andererseits, Sie selber sind ja wirklich erfolgreicher Unternehmer. Das heißt, Sie sind ja ein Anhänger des freien Marktes, auch wenn Sie das gerne auch mal mit sozialen Geschichten verbinden. Was halten Sie von Enteignungen?
Also zunächst einmal ist es sehr positiv, dass Menschen aktiv geworden sind, weil es ist ja jahrelang wirklich nichts passiert. Also man schimpft darüber, man demonstriert, aber die Mieten sind einfach weiter gestiegen. Und irgendwann hat man wirklich auf gut Deutsch die Schnauze voll. Das finde ich sehr, sehr positiv an der Initiative. Das Problem ist aber, man greift in solchen Situationen oft nach Scheinlösungen. Und es klingt zwar sehr gut, was die Initiatoren da von sich geben, aber es funktioniert nicht. Also eine Enteignung ist keine Lösung. Überhaupt nicht. Aus verschiedenen Gründen. A, betrifft das ja nur einen kleinen Teil der Wohnungen in Berlin. Also sagen wir mal als Beispiel Deutsche Wohnen, die hat 100.000 Wohnungen in Berlin, richtig? Aber es gibt doch viel mehr Wohnungen. Was passiert denn mit den anderen Mietern? Und dann das Geld. Diese Wohnungen wurden sehr, sehr günstig gekauft zum Schrottpreis. Jetzt kommen sie zum Höchstpreis wieder zurück. Das ist ein Riesengewinn für die Firma. Das heißt, zum Vorteil ist es ja auch nicht genau. Das war so, bezahlbarer Wohnraum, das fehlt uns. Wenn Sie diese Milliarden an Geld ausgeben, um die deutsche Wohnung zu enteignen, keine einzige neue Wohnung entsteht dabei. Es ist doch viel effizienter, das Geld zu nehmen und neue Wohnungen sozial verträglich zu bauen. Also wie gesagt, Sie greifen nach Scheinlösungen. Die Erklärung habe ich, wie gesagt, in meinem Buch nochmal ausführlich beschrieben. Es macht also keinen Sinn, überhaupt nicht.
Ich stelle mir die Frage, ob Sie, ich sage das nur nochmal dazu, weil ja nicht jeder, der uns zuhört, Sie kennt als Unternehmer, sind Sie eigentlich wirklich der Meinung, Wohnen, Wohnraum darf grundsätzlich keine Ware sein, kein Gut, mit dem man Gewinn macht? Oder sagen Sie, ich wünsche mir eine Mischung, das darf schon sein, aber eben nicht in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt erleben?
Ganz genau, das ist der Kernsatz meines Buches. Wohnraum, es ist so, die freie Marktwirtschaft ist auf jeden Fall das beste System, was hier in der Geschichte geschaffen wurde. Das kann man heute noch sehen, indem man nach Nordkorea fährt, dass das nicht funktioniert, wenn der Staat alles übernimmt. Aber Sie haben einen Unterschied. Und zwar, wenn Sie mit Gold handeln, mit Aktien oder mit Öl, das ist okay. Aber mit Wohnungen zu handeln, genauso wie mit Gold oder Aktien, das ist ein Unterschied, weil Wohnungen braucht man zum Leben. Sie brauchen kein Gold zum Leben. Mit Öl kann man sich auch nochmal einschränken. Aber bei den Wohnungen nicht, Sie haben keine Wahl. Sie brauchen für Ihre Existenz Wohnungen. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man nur diesen Bereich, ja, gesondert betrachten muss. Das heißt, man muss den ein bisschen regulieren. Man kann nicht, sag mal, völligen Freilauf den Leuten lassen, das geht nicht.
Frage zum Schluss, wenn das, also das, womit wir angefangen haben, Ihre Idee mit den verschiedenen Stiftungen, die jeweils sich um einzelne Objekte kümmern, wenn das so einfach ist, warum hat es eigentlich vor Ihnen noch keiner gemacht? Warum ist noch keiner auf die Idee gekommen?
Ja gut, Sie sind ja täglich in so, wie gesagt, das Problem ist ja sehr komplex. Ich selbst habe es ja auch nicht verstanden vor einem Jahr. Und da habe ich gesagt, irgendwie muss doch was passieren. Warum ist das überhaupt? Warum steigen die Mieten und warum passiert nichts? Warum macht die Politiker nichts dagegen? Und wenn sie sich da reinknien und die Hintergründe erfahren, dann kommen sie plötzlich so wie so ein Geistesblitz auf diese Idee. Und das ist genau so, ich erkläre das immer wie mit dem Ei des Kolumbus. Bevor Kolumbus das Ei dann nicht zerkracht hat, also ist ja auch keiner drauf gekommen. Also einer muss ja mal anfangen.
Sparen wir jetzt Witze zum Thema Wohnen im Ei. Das Buch, über das wir gesprochen haben, erscheint am 7. Mai. Eine Internetseite, erstesahne.berlin, also Berlin nach dem Punkt gibt es auch schon. Die ist auch noch ein bisschen rudimentär, aber ein paar Infos kriegt man schon. Hamid Jada war live bei uns im Studio und ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.